ARD. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Ute Krause. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Jetzt sitzen wir da. Sind Sie fein so?
Absolut. Ich trinke noch einen Schluck.
Wir haben ja auch ein bisschen was vor. Stunde, anderthalb Stunden, MDR Sachsen Sonntagsbrunch für die ARD Audiothek. Und noch eine Frage vorneweg, Jacke an oder aus?
Mir ist gerade jetzt auch ein bisschen warm, aber das kann dann sein, dass sich das dann auch wieder gibt. Ne?
Ja, Vorschlag, wir fangen jetzt erstmal an. Jacke an, aus, können wir jederzeit ändern.
Ja.
Sie hat 40 Bücher für Kinder geschrieben, über 400 hat sie illustriert. Sie ist aber nicht nur Schriftstellerin und Illustratorin, sondern auch noch Drehbuchautorin und Regisseurin. Ihre Figuren begleiten schon Generationen von Kindern. Die Moffels beim Sandmännchen, die Muskeltiere, wirklich Muskeltiere. Hier dürfen sie Muskeltiere heißen. Die -3-Dino-Geschichten, alles von ihr, alles von Ute Krause. Und passend zum Mauerfall-Jubiläum gibt es jetzt im Fernsehen eine Serie nach einem Buch von Ihnen, in dem Sie Geschichte, unsere Geschichte, einen Teil unserer Geschichte erzählen. Einen ganz spannenden Teil, der auch noch spannender als Serie für Kinder umgesetzt ist. So eine lange Vorrede, Entschuldigung, aber es musste sein. Herzlich willkommen, Ute Krause.
Danke, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Und es macht auch noch Freude, Ihnen zuzuhören. Sie haben eine echte Vorlesestimme.
Danke.
Lesen Sie häufig vor?
Sehr häufig. Ja, also ich werde ja immer in ganz Deutschland zu Lesungen eingeladen, ob an Schulen, bei Festivals, und versuche da die Kinder zu verzaubern. Anders kann man das nicht sagen, sie zum Lesen auch zu animieren. Darum geht's.
Mhm. Lesen über Vorlesen?
Lesen über Vorlesen, in der Tat. Ich glaube, anders ist es eher selten. Aber wenn Kinder schon früh dieses Vergnügen erleben, wie schön es ist, dass ihnen eine Geschichte erzählt wird, vorgelesen wird, dann bleibt da etwas hängen. Und ich glaube, das ebnet später auch den Weg zu zukünftigen Lesern.
Mhm. Und dann lesen Sie aus Ihren Büchern, die ja ganz viele Bilder haben, und die Kinder sehen die schönen Bilder gar nicht.
Doch, doch. Also meistens zeige ich die Bilder. Also ich habe meistens ein Stick dabei mit Bildern. Aha. Und einen Laptop. Und
wäre
die Schule
auch
hat
zu schade.
Ja, die Schule hat einen Beamer oder eine freie Wand, oder das Festival ist noch besser organisiert. Und da zeige ich dann die Bilder und ich zeichne auch für die Kinder auf dem Flipchart am Anfang. Bei den Muskeltieren oder bei den anderen Büchern erzähle ich immer ganz kurz, um was es geht, und zeichne dabei und stelle so die Figur vor.
Sie zeichnen da live vor?
Ja, das mache ich. Und
das geht.
Das geht gut. Und die Kinder staunen und werden sofort auch reingezogen, weil für viele ist es faszinierend zu sehen, wie Figuren auf dem Papier vor ihren Augen entstehen.
Ja, das kann ich mir auch sehr spannend vorstellen. Zumal ihre Figuren ja nicht so ganz einfache, so schlichte Figuren sind, sondern die haben ja alle auch doch interessante Details, die sich nicht einfach so mit drei, aber Sie mal machen das schon lange.
Ich mache das schon lange, und ich denke, natürlich, wenn ich auf dem Flipchart zeichne, dann muss ich das reduzieren, mache das in schwarz-weiß und schau, dass eher die Gesichtszüge einen bestimmten Charakter darstellen, ne? Und die Körperform und so.
Ich muss jetzt unwillkürlich immer auf ihre Finger gucken, weil ich gedacht habe, hat sie noch irgendwie Tinte oder Farbe unterm Fingernagel? Hat sie nicht.
Heute nicht. Oft ja, aber ich bin gerade am Schreiben, und dann bleiben die Finger eher sauber.
Schreiben, wie entstehen Ihre Geschichten? Schreiben Sie zuerst, malen Sie zuerst? Ich musste mich in der Vorbereitung der Sendung, musste ich an Cornelia Funke denken, die auch hier in dieser Sendung davon erzählt hat, dass sie immer zuerst alles Mögliche aufmalt und erst daraus dann ihre Geschichten entstehen.
Ja, das ist interessant. Nein, ich gehe ganz anders ran. Ich habe meistens eine ganz kleine Idee im Kopf, und ich bin, glaube ich, in meinen Gedanken sehr, sehr visuell und arbeite so. Vielleicht sollte ich das auch erklären. Ich habe als Kind in Indien gelebt und bin mit 11 aufs Internat gekommen. Und als ich dort war, fing ein Krieg an. Meine Eltern waren also ganz weit weg. Jeden Abend heulten die Sirenen. Ich lag im Schlafsaal mit 40 anderen kleinen indischen Mädchen und konnte nicht einschlafen.
Sie waren die einzige Ausländerin?
Ja, dort. Ich war die einzige Ausländerin mit meiner Schwester.
Mit ihrer Schwester.
Und um einschlafen zu können, fing ich an, mir jeden Abend Geschichten zu erzählen.
Sich selbst?
Ja.
Stumm, oder?
Ja, weil wir durften, Licht war aus. niemand durfte mehr ein Buch lesen, also musste ich die Geschichten in meinem Kopf selber erfinden oder weitererzählen.
Und draußen das Kriegsgeräusch.
Ja, und draußen warteten natürlich auch dann, dass die Flugzeuge kamen und auch wieder verschwanden. Es gab zum Glück keine Bombeneinschläge oder sowas, aber es war trotzdem eine sehr unheimliche Situation für mich als Kind. Vor allen Dingen in einem wirklich fremden Land, weit weg von Deutschland. Und ich habe mir diese Geschichten in Farben vorgestellt. Ich habe die Stimmen hören können. Ich habe alles riechen können. Es wurde lebendig, als ob ich selber an dem Ort war. Und ich glaube, das hat meine visuelle Fähigkeit ungeheuer geschult, diese Erfahrung.
Sie haben versucht, sich wegzuträumen von diesem Ort, der Ihnen Angst gemacht hat.
Genau. So ist es. Das könnte man so sagen. Und manchmal bin ich aber so in diesen Geschichten aufgegangen, fand die so spannend, wollte dann wissen, wie geht's weiter. Und wenn am Tag mal eine freie Stunde war, habe ich mich irgendwo in eine Ecke gesetzt, Augen zugemacht, um zu gucken, wie geht die Geschichte weiter, weil das war wie ein Film, den ich vor mir sah.
Und das hat funktioniert. Augen zugemacht und dann ging die, dann hatten sie auch Bilder, dann waren die, hatten die Figuren auch Gesichter oder Körper oder so.
Genau, die haben einfach ein Eigenleben entwickelt. Und ich denke, wenn ich jetzt wirklich mich in eine Geschichte vertiefe, dann passiert das Gleiche. Das heißt, ich sehe diesen inneren Film und schreibe natürlich vorher inzwischen eine Art Exposé. Das heißt, eine Zusammenfassung davon, wie geht diese Geschichte weiter. Und dann fange ich an zu schreiben. Aber wenn ich tief drin bin, bin ich in diesem Film. Total.
Und ist das heute auch noch so?
Absolut, ja.
Und hat früher mal jemand zu Ihnen gesagt, Mensch Ute, du bist ja wieder sehr versponnen. Verträumt,
ja.
Versponnen.
Ja, klar.
Ein verträumtes, versponnenes Kind. Ja. Und das hat geholfen gegen die Angst?
Das hat geholfen gegen die Angst. Und ich habe ja immer wieder Situationen gehabt, dadurch, dass wir auch sehr viele Ortswechsel hatten und ich immer wieder in eine ganz neue Kultur reinkam, wo mir das auch manchmal geholfen hat, in diese Welt zu verschwinden als Kind.
Mhm. Das war Ihr Ort. Sie hatten ganz viele Orte in der Kindheit. Ihre Eltern waren Entwicklungshelfer und deshalb die haben Sie nicht irgendwo zurückgelassen, sondern haben Sie mitgenommen an unterschiedliche Orte dieser Welt. Und dieses Prinzip, das Kind braucht einen Ort, einen stetigen Ort, das ging dann nicht. Aber Ihr Ort war Ihr Ort der Fantasie.
Ich glaube ja. Ich glaube, die Seele, wenn man die menschliche Seele betrachtet, stelle ich mir das vor wie eine Wohnung und da gehen ganz viele Türen ab. Und unsere Aufgabe im Laufe des Lebens, des Älterwerdens, ist, dass wir diese Türen öffnen und gucken, was ist dahinter. Und je mehr wir uns in unserer inneren Wohnung einrichten, je mehr finden wir dort auch unser Zuhause.
Mhm. Und nicht an einem äußeren Ort, sondern in der Wohnung der Seele.
Ja, ich meine, es braucht beides. Es braucht auch den äußeren Ort. Und ich habe früh auch gelernt, immer wieder auch in neuen Orten anzukommen und dort auch ein Gefühl von Zuhause zu entwickeln. Das ist schon passiert. Meine Eltern haben ja etwas gemacht, was damals überhaupt nicht üblich war und heute auch nicht üblich ist. Wenn Kinder ins Ausland gehen, dann schicken die Eltern sie häufig auf die Botschaftsschulen. Das heißt, die bleiben dann in ihrer deutschen Blase. Und meine Eltern haben uns mit Absicht immer auf die lokalen Schulen geschickt.
Also Sie waren in der Türkei auch auf einer türkischen Schule und in Namibia, wenn ich das jetzt richtig...
Nee, nicht Namibia, in Nigeria.
Nigeria. Ja, Nigeria auf einer nigerianischen Schule.
In Nigeria war ich auf einer nigerianischen Schule in Ibadan. In der Türkei war das ein bisschen anders gelagert. Da kam ich in die erste Klasse und meine Eltern haben es kurz mit der deutschen Botschaftsschule versucht. Und inzwischen ging meine Schwester auf eine Schule, die hieß Pakistani Embassy School. Also die pakistanische Botschaftsschule. Mhm. Aber das war ein sehr unkonventioneller Ort, denn die Schule wurde von zwei alten Engländerinnen geleitet. Und die Kinder, die dort waren, meine Klasse hatte Kinder aus mindestens 12, 13 Nationalitäten. Das ist heute etwas gängiger, aber damals war das sehr ungewöhnlich in Deutschland. Und ich weiß noch, wie ich in die Klasse kam, kein Wort Englisch verstand. Weil ich bin sehr bald dorthin gewechselt und ich habe erst mal geweint, Und dann kam die Lehrerin zu uns an den Tisch. Wir saßen so als kleine Gruppe, quasi im Kreis um den Tisch. Und dann sprach sie mich auf Englisch an und sagte, what a pretty new dress you are wearing. Und irgendwie konnte ich sie verstehen. Und ich weiß nicht wie, diese Zugewandtheit, die da war, die anderen Kinder, ich habe nahtlos die Sprache gelernt. Ne?
Und wenn Sie immer in den lokalen Schulen waren, müssen Sie ja dann viele Sprachen gelernt haben.
Also wir haben, meistens waren die Schulen, auch Nigeria war ja mal englische Kolonie, das heißt, ja. Die haben hauptsächlich auch noch die Tradition gehabt, dass diese dass die Schulen auf Englisch und und Ibo oder Yoruba waren. Ne? Mhm. Und ich glaube, in dem Fall war es Ibo. Aber die Kinder sprachen alle Englisch und in Indien war es das Gleiche. Da sprachen dann die Kinder Hindi und Englisch und der Unterricht war auf Englisch.
Aber Sie haben natürlich dann, in Indien haben Sie ja 4 Jahre gelebt,
richtig,
dann auch wirklich noch ein bisschen Hindi gelernt.
Genau, ich habe tatsächlich auch noch Hindi gelernt, weil ich unbedingt ein Teil meiner Gemeinschaft sein wollte. Und dann habe ich, jeden Tag Nachhilfe gehabt, musste ich früh um 5 aufstehen bei Sonnenaufgang und habe dann die Lehrerin im Internat geweckt, die mich unterrichtet hat.
Sie haben sie geweckt?
Ja.
Okay.
Und sie wusste
nicht,
ja, dass ich komme.
Begeistert gewesen sein.
Nein, sie wusste, dass ich komme.
Okay.
Und dann haben wir bei ihr am Tisch gesessen und dann habe ich die Buchstaben geübt, weil es gibt im Hindi 46 Buchstaben, also ein bisschen mehr als bei uns.
Mhm.
Und das ist ja auch eine Lautsprache und das heißt, dass man sich auch ganz schnell missverständlich ausdrücken kann. Wenn man das falsche T benutzt, sagt man Moti, das heißt Perle und Moti heißt dick. Ne? Das heißt, man kann da ein falsches Kompliment machen zum Beispiel.
Ganz
aber,
schwierig.
Ja, so hat es angefangen. Und dann war es auch so, dass die älteren Mädchen im Internat, mich und meine Schwester, ich war in der 5. Klasse, sie in der 3., die fanden das sehr niedlich, 2 deutsche Mädchen. Und die haben
sie uns, waren damals vielleicht auch schon ganz blond, so wie sie jetzt
ja,
sind.
Ja, genau. Und die haben uns dann Bollywood-Lieder beigebracht. Und für jedes Bollywood-Lied, das ich auswendig konnte, bekam ich eine Süßigkeit aus dem Schulladen. Das war also eine sehr hohe Motivation. Und
bald indische Süßigkeiten sind richtig süß.
Das ist so, ja, das stimmt. Es gab auch Kekse und solche Sachen. Aber für jedes Bollywood-Lied, das ich auswendig konnte, bekam ich eine Belohnung. Und das heißt, meine Motivation war sehr groß. Und bald hatte ich ein Riesenrepertoire an Bollywood-Liedern. Und als ich dann mit 18 nach Indien zurückkehrte, meine alte Heimat, war ich bei Freunden, habe mir die Lieder übersetzen lassen und hatte so auf einmal einen richtig großen Wortschatz.
Aha. Ich würde Sie ja am liebsten bitten, jetzt so ein bisschen ein Bollywood-Lied zu singen, aber ich glaube, das geht jetzt doch zu weit. Ich überlege, ob wir jetzt noch ein bisschen weiter über Ihre... Okay, nachher. Wir trinken dann noch was und dann... Dann tanzt Ute Krause zum Bollywood-Lied, so wie ich mir das vorstelle, im bunten Gewand. Ob wir noch ein bisschen über Ihre Kindheit, Ihre, ja, weiß ich nicht, ob man unstet sagen soll oder jedenfalls vielortige Kindheit oder eher über die Bilder. Ich denke, wir reden noch mal über die Bilder, da, weil Sie erzählt haben, dass Ihr inneres Zuhause dann eben Ihre Geschichten waren. Aber Sie haben ja angefangen beruflich als Illustratorin, nicht als Autorin. Vielleicht haben Sie aber auch schon immer als Autorin Ihre Geschichten in die Schublade gesteckt, aber zuerst haben Sie gezeichnet. Warum haben Sie nicht eigene Geschichten gemacht?
Also es war so, ich kam ja mit 14 nach Deutschland zurück, hatte bis dahin meine Schulbildung auf Englisch gehabt. Das heißt, Deutsch war für mich erstmal schriftlich eine Fremdsprache. Und das bedeutete dann auch, dass ich es nicht leicht hatte auf der Schule. Und zum Beispiel hatte ich dann in Rechtschreibung eine 6, aber zum Glück konnte ich gute Geschichten schreiben und fürs Geschichtenschreiben gab es dann die 1 und dann gab das eine 3.
Inhalt 1, Rechtschreibung 5 oder 6?
Richtig, genau.
Im
so,
Schnitt,
so muss man sich das vorstellen.
Ja.
Und dann hatte ich aber das letzte Jahr das große Glück oder die letzten 2 Jahre, dass ich auf die deutsch-amerikanische Schule in Berlin kam. Und dann konnte ich auch mein Abitur teilweise auf Englisch schreiben. Das hat sehr geholfen.
Mhm.
Und durch diese Zweisprachigkeit war ich weder in der einen noch in der anderen Sprache ganz zu Hause.
Mhm.
Und ich habe erste Geschichten erstmal auf Englisch geschrieben. habe sie dann ins Deutsche übersetzt, aber habe mich noch nicht so ganz nach vorne getraut mit der deutschen Sprache. Und das ist der Grund, warum ich erst einmal als Illustratorin angefangen habe.
Und hatten Sie es dann irgendwann satt, die Geschichten anderer zu illustrieren?
Es ist so. Also es gab eine Menge Geschichten, wo ich sagen muss, oh Mann, das kann ich, glaube ich, etwas besser.
Ja, hatten Sie das Gefühl, ja.
Ja, und das war der Punkt, wo ich dann sagte, ich schreibe jetzt meine eigenen Geschichten, ich illustriere nicht mehr.
Aber dann sind Sie so einer der ganz seltenen Fälle, Kinderbuchillustratorin, Kinderbuchautorin, die von Anfang an das gemacht haben und wussten, das ist es, das mache ich. Und Sie sind jetzt Jahrgang 1960. Sie machen das schon ganz schön lange.
So ist es,
ja. Sie hatten immer ein Zutrauen dazu. Das passt zu mir. Davon kann ich auch leben.
Also ich denke, auch wieder gehen wir zurück nach Indien. Dort hat eigentlich alles angefangen. Ich kam, wie gesagt, mit 11 aufs Internat und hatte damals nicht das Gefühl, dass ich besonders gut zeichnen kann. Und die indische Schule, wo ich war, die hatte das Konzept, wie in England, dass es Häuser gab. Und diese Häuser hatten Wettbewerbe gegeneinander.
Wir kennen das von Harry Potter.
Genau, das ist wie bei Harry Potter gewesen. Das ist ja an englischen Schulen, an vielen Schulen damals das System gewesen. Und ich finde ein wunderbares Schulsystem, weil ja jedes Kind in irgendeiner Sache eine besondere Stärke hat. Na, sei es im Sport, sei es in den Wissenschaften, im Tanzen oder im Theaterspielen oder halt Zeichnen. Und meine Mrs. McGonagall, um bei Harry Potter zu bleiben, die unser Haus leitete, war meine Kunstlehrerin. Und die sagte eines Tages, ich möchte, dass du für unser Haus in den Wettbewerb gehst. Und dann habe ich das getan. Und habe in meiner Kategorie zeichnend, genau, da haben wir dann, weiß ich, 3 Stunden gehabt und haben ein paar Themen vorgegeben gekriegt. Ich suchte mir aus das Thema Bazar und dann habe ich gezeichnet, was das Zeug hielt. Und irgendwann...
Ohne selber vorher das Gefühl zu haben, ich bin eigentlich eine tolle Zeichnerin.
Genau.
Sie haben es einfach gemacht.
Ich habe es einfach gemacht.
Weil Mrs. McGonagall gesagt hat, mach mal Ute, ich glaube, das machst du gut.
Ich glaube, das braucht man auch als Kind. Solche Lehrer, die dieses Zutrauen haben. Und das kommt bei einem irgendwie an. Und und als dann die Preisträger verkündet wurden vor der ganzen Schule in der Aula, hatte ich den ersten Preis gewonnen in meiner Kategorie. Und das war nicht nur ein kleines Geschenk, das ich dann auf der Bühne von der Direktorin bekam, sondern ich habe zugleich Punkte für unser Haus gesammelt. Denn wie bei Harry Potter ging es natürlich auch darum, dass man den Schulpokal gewann am Ende. Ne?
Und da waren Sie natürlich dann mit Ihren Bildern auch präsent, weil die anderen gesagt haben, die Ute, die holt für uns die Punkte, super.
Richtig, genau.
Was macht die da eigentlich?
Genau. Und das war eine ganz tolle Erfahrung, weil man gleichzeitig etwas für sich getan hat und gleichzeitig für die Gemeinschaft. Und ich denke, das war für mich sehr, sehr prägend, diese Erfahrung.
Aber das ist ja noch keine Berufsentscheidung. So eine Berufsentscheidung trifft man ja, da überlegt man ja auch, ist es das für mein Leben? Ist es das? So klingt es ja wie ein schönes Hobby. Sie haben sich damit ja auch das Hobby weggenommen.
Ich habe immer weiter gezeichnet bei sämtlichen Wettbewerben über die Jahre, die ich in Indien war, in der Schule und habe auch immer eine Menge Preise geholt für unser Haus. Und ich weiß nur, dass ich so mit 13 wusste, ich möchte Malerin werden. Und auch als ich nach Berlin zurückkam und dann in Kunst eine 5 kriegte, weil ich die Aufgabe nicht genauso erfüllt hatte, wie die Lehrerin es beschrieben hat, habe ich trotzdem nie aufgehört, an mich zu glauben. Ich weiß nicht, wie ich das beschreibe. Es war so ein inneres Gefühl.
Große innere Stärke.
Ja, vielleicht. Ich weiß, auch meine Eltern waren nicht begeistert. Wirklich nicht.
Nee? Ne?
Nein. Die haben gesagt, mach was Vernünftiges.
Was wäre in den Augen Ihrer Eltern was Vernünftiges gewesen?
Naja, ich habe nach dem Abitur auch eine Weile als Sekretärin gearbeitet, um Geld zu sparen, weil ich in Amerika studieren wollte. Aber ich habe das Geld verloren, ist eine andere Geschichte. Da habe ich auch in der Zeit gemerkt, so 9 bis 5, das ist nicht das Richtige für mich. Ich möchte lieber etwas machen, was mir was bedeutet. Weil ich denke, ich glaube, ich habe sehr früh begriffen, wir haben eine bestimmte Lebenszeit und ich möchte etwas aus dieser Zeit machen, was mir am Herzen liegt. Anders kann ich das nicht beschreiben.
Und nicht von 9 bis 5.
Genau.
Und dann sind Sie einfach dabei geblieben und machen das die ganze Zeit. Und dann haben Sie angefangen, Ihre eigenen Geschichten zu erzählen, die viele, viele Kinder, Generationen von Kindern lieben. Die Muskeltiere, die Muffels,
ja, also -3. Ich kann ja kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist. Also es war so, während ich Sekretärin war, bin ich in der Mittagspause zur Kunsthochschule rübergelaufen und habe dort Aktzeichnen gemacht, weil das war damals für alle öffentlich. Jeder konnte hinkommen und eine Stunde zeichnen und das habe ich getan.
In Weißensee oder an der?
Das war hier in der Hardenbergstraße, ja. Also in Charlottenburg. Und dann hatte ich so eine Mappe zusammengestellt.
Weißensee. Klar, ging da
war ein bisschen enttäuscht, ich wurde angenommen, war ein bisschen enttäuscht vom Studium und dann habe ich gedacht, okay, was könnte ich machen, um von dem, was ich gerne tue, auch leben zu können. Und ich kam irgendwie auf die Idee, Kinderbücher zu schreiben und zu illustrieren.
Aber was das war, dass es jetzt Kinder waren ganz am Anfang und immer Kinder geblieben sind. Ihre Bücher kann man auch als Erwachsener gut lesen und es macht große Freude, weil da sind immer mehrere Ebenen drin und auch die Bilderbücher sind sehr, sehr schön anzugucken. Also das ist gar nicht die Frage, aber Ihr Zielpublikum ist immer eine Kindergeschichte.
Das war Kinder. Ja, das war tatsächlich, vielleicht war das naheliegend durch das Zeichnen und durch meine Fantasie. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie ich darauf gekommen bin damals. Aber ich bin tatsächlich diesen Weg gegangen und habe dann die ersten paar Bücher für mich gezeichnet. Also jede freie Minute habe ich dann mich hingesetzt, erst Geschichte erfunden. Und dann ist es ja ein längerer Prozess, so ein Buch zu illustrieren. Habe ich gemacht. Und dann habe ich Freunde in Cambridge besucht und habe dort von einem öffentlichen Telefon aus bei Verlagen in London angerufen.
Quasi aus der Telefonzelle?
Ja, und einer hat mich tatsächlich empfangen, der guckte das an, sagte, das erinnert mich an Tommy Ungerer. Gehen Sie mal zu Methuen, das ist ein großer englischer Verlag, die Tim und Struppi zum Beispiel herausgeben. Und dann bin ich dort, habe ich dort anrufen können, sagen können, so und so hat mich zu Ihnen geschickt. So hatte ich einen Termin, kam hin und sie sagte, wir nehmen das Buch, wenn Sie in Deutschland keinen Verlag finden. Dann kam ich zurück nach Berlin. Ich war mittlerweile Studentin und zeigte meinem Professor die Arbeiten. Der schickte mich zu einem anderen Professor. Ich war 5 Minuten zu spät. Er sagte, seien Sie nächstes Mal pünktlich, als ich anrief. Ich ging also, weil es kaltes, regnerisches Wetter war, diese Jahreszeit ungefähr, ging ich also in einen kleinen Kinderbuchladen in der Kantstraße. Und ich guckte so durch die Regale, der Laden war leer wegen Regen und die Besitzerin sagte irgendwann, kann ich Ihnen helfen? Ich guckte etwas streng und weil niemand im Laden war, nahm ich meinen Mut zusammen und sagte, ich habe ein Buch geschrieben und illustriert, darf ich Ihnen das zeigen? Und sie guckte nicht sehr glücklich, aber sie sagte, na gut. Und dann guckte sie das an.
Eine Verrückte, hat sie wahrscheinlich gedacht.
Und siehe da, sie mochte es und sagte, ich kenne die Verlagsvertreterin von Mittelhaufe, die sollte sich das mal anschauen. Und so fand ich tatsächlich den ersten Verlag in Deutschland und der englische Verlag hat dann die englische Ausgabe gemacht. So fing es an. Da war ich 23.
Jung. 23. Das ist ja schön. Und Sie sind immer dabei geblieben. Sie hatten nie das Gefühl, jetzt ist aber mal genug mit den Kindergeschichten.
Naja, zwischendurch schon. Also ich habe dann Film studiert an der Filmhochschule in München und habe mir das Studium finanziert, indem ich Cartoons für den Stern gezeichnet habe. Das war eine anstrengende Zeit. Aber die Arbeit mit den Kinderbüchern, also ich bin letztendlich immer wieder zurückgekommen, die hat ja auch viele wunderbare Nebenflüsse auf einmal gehabt. Zum Beispiel habe ich viel fürs Goethe-Institut gearbeitet. Das heißt, ich habe Workshops für Autoren und Illustratoren gemacht, vor allen Dingen in Ländern.
In anderen Ländern.
Ja, in Ländern, wo es relativ wenig eigene Kinderbuchkultur gab, ne, zu der Zeit. Zum Beispiel, es kam dadurch, dass Bücher von mir ins Arabische übersetzt wurden und auf der Buchmesse in Abu Dhabi lernte ich die Goethe-Institutsleiterin kennen. Und die sagte, ach, es kommt niemand zu uns ins Goethe-Institut, weil alle hier konkurrieren. Und also die Franzosen, die Engländer, die Amerikaner. Und dann sagte ich, wie wäre es mit einem Workshop für Kinderbuchautoren in den Emiraten, weil ich gesehen habe, dass hier nur Lizenzen gekauft werden. Und so haben wir einen ersten Workshop gemacht für 13 Autorinnen, die auch alle verschleiert waren. Und dann kam ich nochmal zurück und wir haben für 13 Illustratoren, dann habe ich einen Workshop gemacht. Und so sind 7 wunderschöne Bücher entstanden, die zu den ersten gehörten, die im Land von eigenen Autoren verlegt worden sind und so. So fing es an.
Mhm. Ich habe das gelesen, dass Sie diese Workshops gemacht haben und habe mich gefragt, was ist das Universelle, was überall funktioniert an Ihren Geschichten, an Ihren Figuren?
Also ich glaube, eins der schönsten Erlebnisse war tatsächlich auch in Abu Dhabi auf der Buchmesse. Da wurde eines meiner Bücher, also immer, ich las kurz auf Deutsch und eine Übersetzerin auf Arabisch, und ich sah, wie die Kinder lachten. Humor funktioniert überall. Und das war so eine wunderschöne Erfahrung. Und ich habe dann auch durch emiratische Freundinnen mitgekriegt, wie sehr ihre Kinder meine Bücher lieben. Und das waren einfach so schöne Erfahrungen. Mhm. Also Humor, bestimmte menschliche, wie sagt man, Werte, Eigenschaften, das transportiert sich in jede Kultur.
Mhm. Können Sie es genauer beschreiben, was das ist, dieses, was Sie jetzt mit Werteeigenschaften, gibt es eine Ute Krause-Botschaft, die in allen Büchern steckt, die Sie vermitteln wollen?
Also ganz wichtig ist Humor.
Mhm.
Ich denke, wenn ich an die Muskeltiere denke, da geht es um Gemeinschaft. Und ich habe ja auch erzählt, wie wichtig diese Erfahrung für mich als Kind war, weil ich das in Indien so intensiv erlebt habe. Vielleicht auch das Lösen von Problemen, das Improvisieren. Zum Beispiel in dem Buch Oscar und der hungrige Drache wird ein Junge zum Drachen geschickt, um gefressen zu werden vom Drachen, weil die Prinzessinnen, die eigentlich für den Drachen abgestellt worden sind, abgehauen sind. Und der Junge überredet den Drachen durch seine wunderbaren Kochkünste, ihn nicht zu fressen, zum Beispiel.
Ja. Das heißt, er nimmt nicht das Schwert.
Er nimmt nicht das Schwert.
Ich habe so das Gefühl gehabt, das sind alles friedfertige Menschen. Sie brauchen in all ihren Büchern nicht die große Heldengeschichte. Doch, das sind alles Helden, aber es sind Helden auf einer anderen Ebene. Sie brauchen nicht den Ritter mit dem Schwert, der alle niedermetzelt. Und sie brauchen auch keinen ganz Bösen, der alle bedroht, sondern die leben alle im Alltag und sind friedfertige Gesellen.
Genau, und ich glaube, sie kommen dazu, ihr Ziel zu erreichen durch ihre Klugheit einfach.
Mhm. Ne? Gewitztheit vielleicht.
Gewitztheit, auch. Richtig. Ja,
ja. Genau. Und wenn wir schon dabei sind, bei diesen ganzen Figuren, diese Muskeltiere, die heißen Muskeltiere, weil ihr Sohn, so wie ich das auch immer gedacht habe, ja, irgendwann habe ich dann verstanden, dass die in Frankreich nicht Muskeltiere heißen, aber für mich war das ganz naheliegend. Das sind Kämpfer, die haben Muskeln, deshalb heißen die Muskeltiere. Klar, das sind Mäuse und Ratten und die haben alle Käsenamen. Mhm. Sind Sie eine große Käseliebhaberin?
Absolut.
Aber auf die Idee muss man ja erstmal kommen. Das ist ja für Kinder auch nicht so ganz leicht, Picandu zu sagen. Oder,
richtig. Ja. Es gab auch damals noch ein paar Diskussionen im Verlag, ob man diese Namen so lassen kann. Und ich habe gesagt, ich finde, dass man Kinder immer herausfordern sollte und nie unterschätzen darf. Und siehe da, es funktioniert. Wenn ich Lesungen habe, die Kinder, die kennen meistens die Namen.
Picandu. es ist auch wirklich schön. Eine Maus, die nach Käse heißt, ist auch schon wunderbar. Mhm. Aber
ja, inspiriert von einem Feinkostgeschäft hier in Berlin. Ich weiß nicht, man darf ja keine Namen nennen, aber die haben eine fantastische Käsetheke. Und das war der Ursprung für die Namen.
Und welchen Käse kaufen Sie da am meisten?
Am liebsten kaufe ich den Gruyère Reserve.
Gruyère. Schweizer. Greizer.
Aber den Picandu liebe ich natürlich auch. Ja. Insofern.
Gruyère heißt auch eine der Mäuse. Nee, Gruyère ist die Ratte.
Genau, richtig. Das ist die Rattendame.
Die Rattendame.
So ist es. Ja. Ja. Und die wohnen ja alle in Hamburg in der Speicherstadt. Da gibt es eine kleine Straße, die Deichstraße. Und da habe ich sie.
Gibt es die wirklich?
Die gibt es wirklich und es gibt auch das Feinkostgeschäft, das die Inspiration war, was natürlich dazu führt, dass ich E-Mails von Eltern bekommen habe, die mit ihren Kindern nach Hamburg gereist sind, auf den Spuren der Muskeltiere Und dann sagten sie, und wir haben das Feinkostgeschäft gefunden. Und nach der 5., 6. E-Mail dachte ich, wenn ich nächstes Mal in Hamburg bin, dann muss ich mich da doch vielleicht mal outen. Und dann bin ich dorthin und der Besitzer sagte, ah, Sie sind das also.
Der hatte davon schon gehört.
Naja, die Leute, sagte er, kamen zu ihm und wollten die Ratten und Mäuse in seinem Keller sehen.
Die haben aber wahrscheinlich auch Käse gekauft.
Ich glaube, das hatte er damals. Ich glaube, inzwischen ist es ein Café geworden. Hatte er damals schon Käse gehabt? Das glaube ich nicht. Er hatte so andere Sachen, aber die Käsetheke habe ich ihm noch angedichtet gehabt.
Die Käsetheke aus Berlin nach Hamburg versetzt, genau, weil es so gut passte in der Speicherstadt. Ja. Es sind so schöne Figuren. Und damit schlage ich jetzt mal den Bogen zu der Serie Im Labyrinth der Lügen, die als Animationsserie nach einem Buch von Ihnen entstanden ist, ein Stück Geschichte erzählt, eine ganz spannende Geschichte, spannend erzählt, deutsch-deutsche Geschichte. Ich würde gerne die Sache von hinten aufziehen, jetzt, weil wir gerade so über Ihre Figuren gesprochen haben. Die Figuren des Filmes, die Sie nicht gezeichnet haben, sehen so gar nicht nach Ute Krause aus. Wie war das für Sie?
Also ich denke, es sind ja ein paar Bücher von mir verfilmt, also der -3, den Sie erwähnt haben, der kommt nächstes Jahr ins Fernsehen und jetzt die Muskeltiere und auch Labyrinth. Ich lasse meine Figuren gehen. Das musste ich jedes Mal, denn auch bei den Muskeltieren sehen die auch anders aus als meine gezeichneten Figuren. Ich lasse die Figuren gehen, damit die Menschen, die damit jetzt arbeiten, ihre eigene Kreativität entfalten können. Und ich glaube, das ist wichtig. Wenn ein Autor wirklich quasi auf den drauf sitzt und sagt, nein, es muss jetzt aber genau so sein, wie soll da Kreativität entstehen? Insofern habe ich gesagt, macht. Ne? Und die Hintergründe finde ich alle super, sehr atmosphärisch und sehr gelungen. Und ich finde auch die ganze 80er-Jahre-Welt der DDR ist unfassbar gut eingefangen.
Ging mir auch so. Das ist vielleicht jetzt auch nochmal was ganz anderes. Sie kennen die DDR aus den 80er Jahren als Besucherin. Mhm. Ich habe hier gelebt und ich habe immer gedacht, ja, es stimmt so alles. Die Schule, das große Stasi-Hauptgebäude, und die Klingel in der Schule, da steht RFT drauf. Das kann man auch immer lesen, wenn die Schulklingel klingelt.
Also darf ich was dazu sagen? Ja. Ich glaube, das haben wir wirklich. Wir haben eine wunderbare Regisseurin gehabt, Theresa Strotzig, die sich unfassbar reingehängt hat in die ganze Serie. Und sie und alle, die mitgearbeitet haben, haben dafür gesorgt, auch die Produzentin Grit Weißkirchen, die haben alle dafür gesorgt, dass die Authentizität wirklich so, wie sie ist, auch da ist. Ne?
Das Buch, das Sie geschrieben haben, das Labyrinth der Lügen, das hat gar keine Bilder. Das ist auch schon fast 10 Jahre alt. Wie ist das jetzt für Sie, nach so langer Zeit wieder darüber zu reden, nach so langer Zeit, in der in Ihrem Leben ja ganz viel anderes passiert ist, Sie andere Dinge geschrieben, gemacht haben, auf andere Dinge sich konzentriert haben, jetzt darüber zu reden, weil ich jetzt gerade gesagt habe, 35 Jahre Mauerfall, die Serie läuft im Kika und in der Mediathek ist sie zu sehen. Ich will darüber reden mit der Frau, die sich das ausgedacht hat. Ist das für Sie alles eigentlich ganz lange her?
Überhaupt nicht. Also ich lese ja bis heute daraus vor Kindern an Schulen und merke dann an den Reaktionen der Kinder, wie unfassbar wichtig und auch lebendig das Thema ist. Ja. Wir haben ja jetzt noch die Situation, dass die Großeltern und auch die Eltern teilweise, die das erlebt haben, noch am Leben sind. Das heißt, die Zeitzeugen sind alle noch da. Und wenn nicht mit den Kindern, für die Kinder ist es aber erstmal weit weg. Durch die Geschichte von Paul und Millie wird es für sie auf einmal lebendig. Sie fiebern mit. Und nach Lesungen hatte ich ganz häufig die Situation, dass die Kinder anfangen, darüber zu reden. Dass ein Junge zum Beispiel sagt, mein Opa war bei der Stasi. Ein anderer sagt, mein Opa hat geholfen, den Tunnel von Kleinmachnow nach West-Berlin zu graben. Und schon sind wir mitten im Gespräch. Und dann ist natürlich für mich das Schönste, wenn die Kinder auch nach Hause gehen, mit den Eltern und Großeltern darüber sprechen und Geschichte für sie nicht mehr so weit weg ist. Denn 35 Jahre ist eigentlich schon eine ganz schön lange Zeit. Und das andere ist, ich denke, wenn man die politischen Entwicklungen sieht, ist es wichtig, dass man die DDR nicht nur romantisiert, sondern dass man auch auf diese andere Seite schaut, auf das, was auch DDR bedeutet hat. Mhm.
Da müssen wir jetzt mal kurz den Plot erzählen. Ist das okay, wenn wir das so kurz sagen? Es geht, Paul ist 12 in der Geschichte. Seine Eltern versuchen mit ihm mit einem Trick in den Westen zu fliehen. Das funktioniert nicht. Die Eltern werden festgenommen, kommen ins Gefängnis, werden später freigekauft, kommen in den Westen. Paul ins Heim, darf dann aber bei seiner Oma im Osten leben. Aber sie sind getrennt. Und dann entwickeln sie darum noch eine super spannende Geschichte, in der man auch noch viel über ägyptische Geschichte, also nein, über
mesopotamische
Geschichte lernt, weil es um das Ishtar-Tor geht und es spielt nachts im Pergamon-Museum. Es ist alles ganz spannend. Es knarrt und knarzt dort in diesem Museum. Sie legen ganz unterschiedliche Fährten und am Ende gibt es ein Happy End. Das sagen wir auch noch dazu. Warum wollten Sie so eine Geschichte damals erzählen, vor 9 Jahren?
Ich glaube, zum einen war das eine Liebeserklärung an Berlin.
Denn es spielt in Berlin, genau. Die Eltern sind in West-Berlin, der Junge ist in Ost-Berlin.
Genau. Also so wie Erich Kästner seine Zeit damals geschildert hat in den 20er Jahren, wollte ich einen Teil von meiner Geschichte erzählen, weil ich habe ja diese Zeit, als es die Mauer noch gab, sehr intensiv miterlebt. Das heißt, meine Familie war geteilt, wirklich die eine Hälfte in Ost-Berlin, die andere in West-Berlin. Und
Sie gehörten zu dem Westteil?
Ich gehörte zum Westteil, wobei meine beiden Eltern aus dem Ostteil kamen ursprünglich.
Und sich mal bewusst dagegen entschieden hatten, hier zu bleiben.
Richtig, genau. Und wir hatten aber Tanten und Onkels und Cousins und Cousinen alle noch auf der anderen Seite. Und meine Eltern haben tatsächlich auch diesen Kontakt gepflegt. Das war sehr wichtig. Und wir sind dadurch, mein Vater hatte durch seine Arbeit einen UNO-Pass und dadurch durften wir auch nach in die DDR, also nicht nur nach Ost-Berlin. Und das durften ja damals nicht alle Berliner.
Ja.
Und dann haben wir auch viel Zeit bei unseren Verwandten verbracht. Und mit 14 habe ich auch mal 2 Wochen bei Onkel und Tante gelebt in Kleinmachnow und habe ein bisschen einfach den Alltag mitbekommen. Mhm. Mein Onkel, der mir dann Russisch auf Marmeladenglas beigebracht hat. Oder einfach diese Momente, wo man meine Tante eine Schlange sah und sagte, ich stelle mich mal an, wer weiß, was es da gibt und so. Mhm. Ne?
Ja, ja, wo sie gedacht haben, hey, was soll das denn?
Ja.
Ja, ja. Aber Sie erzählen jetzt von Ihren Besuchen in diesem Buch und in der Serie jetzt noch mehr, ist das alles so detailgenau beschrieben. Das muss eine unfassbare Arbeit gemacht haben. Außerdem beschreiben Sie auch das Pergamonmuseum so genau und alles, was da passiert und wie damals der Nachtwächter arbeitet, wie die Depotfrau arbeitet, die da vorkommt. Woher erfahren Sie alles? Und diese ganzen Geheimdienstgeschichten, die darum, wie haben Sie das recherchiert und warum? Wie haben Sie es recherchiert und warum überhaupt? Warum haben Sie nicht gesagt, also so eine Moffelgeschichte macht sich ja deutlich leichter? Da habe ich eine schöne Idee. Es macht vielleicht auch viel mehr Spaß, weil man nicht so ernste Dinge erzählen muss und ich zeichne es und es ist fertig. Ich muss da nicht lange rumrecherchieren.
Also ich glaube, der Ursprung für das Ganze war die Geschichte einer Freundin, Andrea, die auch, also im Buch ist ja auch eine Danksagung später an sie, die mir ihre unglaubliche Geschichte erzählt hat von der versuchten Flucht ihrer Eltern, die gescheitert ist. Diese Geschichte wurde ja später zu Pauls Geschichte. Und als Andrea das erzählt hat, da gab es noch die Mauer, das war 85 oder 86, da sagte ich, Andrea, darf ich deine Geschichte aufschreiben? Und dann hat sie gesagt, ja, wenn man nicht meine Familie erkennt, weil damals hatte die Stasi ja noch einen recht langen Arm nach West-Berlin. Und das habe ich dann getan. Und dann lag die eine Weile in der Schublade und ich traf Andrea dann viele Jahre später, sagte, darf ich das immer noch? Und sie sagte ja. Und dann habe ich ihre Geschichte 1:1 dem Paul gegeben. Also auch alles, was im Heim geschehen ist, die Fluchtversuche, alles das waren tatsächlich die Geschichten zwischen mit ihr und ihren Eltern gewesen. Da ist nichts dazu erfunden. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist eine sehr düstere Geschichte. Wie erzählt man sowas Kindern?
Aha.
Und dann habe ich gedacht, ich mache ein Krimi draus. Ja. Und der soll in Berlin spielen, das Pergamonmuseum soll eine Rolle spielen. Und dann
warum das Pergamonmuseum?
weil es einfach für mich ein Wahrzeichen dieser Stadt ist und ein wunderbares Museum. Und daraufhin habe ich dann mit einer Freundin gesprochen, die dort arbeitete, und sie gefragt, ob sie vielleicht den Nachtwächter kennt, weil irgendwann war mir klar, dass der Onkel in der Geschichte von Paul, dass das ein Nachtwächter ist. Da fängt die Fiktion übrigens an. Und dann habe ich mit Herrn Günther gesprochen.
Der Nachtwächter war in echt,
ja. Der ist leider verstorben inzwischen. Mhm. Und der hat, glaube ich, ab 83 oder so angefangen, das Pergamon-Museum ganz alleine zu bewachen. Er sagte, das war ein absolut unattraktiver Job. Niemand wollte den machen, weil das war schlecht bezahlt. Ja. Und das waren ja diese ganzen bourgeoisen Kunstwerke bewachen, das wollte niemand.
Aha.
Und
das hat für mich so was Romantisches. Nachts im Museum allein mit all den Kunstschätzen.
Ja, eben, ne?
Ja.
Naja, und er erzählte diese ganzen wunderbaren Geschichten, zum Beispiel, dass er fürs Bode-Museum nebenan niemand kriegte, weil dort das ganze Mittelalter hing, also knackende Kreuze und Marias und so diese ganzen Holzstatuen und die Fußböden und alles knackte nachts. Und er sagte, mir ist jeder, den ich fand, abgehauen, weil das zu unheimlich war.
Zu unheimlich.
Ja. Oder er erzählte von den DDR-Bürgern, die nachts kamen, um aus der Ruine des neuen Museums, was ja heute das Ägyptische Museum ist, die alten Fliesen rauszuschlagen. Ne? Und dann stellte ich mir vor, wie irgendwo in Berliner Badezimmern die antiken Fliesen an den Wänden hingen, also bis zur Renovierung, als dann die Wände kamen. Also das waren lauter tolle Geschichten, und mit ihm rumzulaufen, machte für mich meine Geschichte auch lebendig, also nachts rumzulaufen, muss ich sagen.
Wenn nur und Sie sind dann mit ihm nachts im Museum gewesen?
So ist es. Also der war wirklich klasse. Der hat alle Regeln gebrochen und gesagt, kommen Sie. Und da sind wir dann im grünen Licht der Notleuchte durch die Räume gegangen, und auf einmal höre ich ein ganz unheimliches Heulen, was mir tagsüber nie aufgefallen ist. Und ich sagte, was ist das denn? Und er sagte, das ist die S-Bahn. Wenn wir nachts ganz alleine
die
sind.
Die fährt ja da direkt dran
richtig,
vorbei.
Richtig, genau. Hat der Hall das Geräusch so verzerrt, dass es wie ein Geisterheulen klingt. Naja, und das sind alles so Inspirationen gewesen, die auch meine Fantasie angeregt haben, die im Buch sind, die auch dann im Film kurz vorkommen und so weiter. Ne? Mhm. Also das war ein wichtiger Teil. Und für die Stasi habe ich auch viel recherchiert, und da habe ich einen lieben Freund, den Helmut Müller-Ensberg, der hat damals für die Gauck-Behörde die DDR-Spione interviewt.
Mhm.
Und
die haben mit ihm freiwillig geredet?
Die haben mit ihm tatsächlich freiwillig geredet,
ja.
Und ihm erzählte ich meine Geschichte. Ich gab ihm dann das Manuskript zu lesen, und dann sagte er, ja, so hätte es gewesen sein können. Und dann konnte ich ihm auch mal immer meine Ideen so ein bisschen zuspielen. Und er sagte, ja, vielleicht dann eher so und so. Das heißt, er hat dann immer darauf geachtet, dass die Fakten so sein hätten können, wie ich sie geschrieben habe. Und er sagte dann zu der ganzen Geschichte Akte Rosenholz am Ende, ne? Das so als Stichwort.
Ja, das ist ja auch ein großes Lob dann am Ende.
Mich sehr gefreut, als er Daumen hoch gemacht hat.
Ja, wie viele Jahre haben Sie daran gearbeitet?
Na, ich arbeite ja, muss man als Freiberufler, wir sind ja alle als Künstler in keiner ganz so einfachen Lage, immer an ein paar Projekten gleichzeitig.
Mhm.
Und ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall, wenn ich die tatsächliche Zeit zusammenziehe, ein Jahr dran gearbeitet. Und vielleicht könnte ich dann auch Folgendes erzählen. Also als ich erstmal anfing, in der dritten Person die Geschichte zu erzählen, habe ich gemerkt, dass ich mich zu sehr auf das Äußere konzentriere. Auf, sagen wir, die grauen Häuser, ein bisschen die Trostlosigkeit auf der Straße, die ich so empfand. Und habe gemerkt, nein, das ist nicht der richtige Weg zu erzählen. Und dann habe ich die Geschichte in der Ich-Form erzählt, auch um meinen Figuren viel näher zu kommen. Und
also Paul als Ich-Erzähler.
Genau. Und dann habe ich mich dadurch viel mehr auf die Beziehungen zwischen den Figuren konzentriert.
Ja.
Und das ist ja das viel Wesentlichere, das viel Wichtigere. Und als ich das dann geschafft habe und da den richtigen Ton gefunden habe, dann konnte ich wieder in die dritte Person gehen.
Der Film, der jetzt läuft, heißt auch Im Labyrinth der Lügen. Die Serie, die Animationsserie beim Kika und in der Mediathek, das ist basiert auf Ihrem Buch. Das ist eine Adaption, das ist nicht eins zu eins Ihre Geschichte. Wie haben Sie die Veränderungen wahrgenommen, die in der Geschichte da jetzt im Fernsehen zu sehen sind?
Also für mich war das wie eine etwas andere, meine Geschichte und trotzdem ein bisschen eine etwas andere Geschichte zu sehen. Ne? Deswegen glaube
ich. Was ist für Sie die wichtigste Veränderung gegenüber Ihrem Buch?
Also es sind noch ein paar Nebenfiguren eingeführt worden und ich fand das aber gut. Da gibt es einen Punk, der an der Straßenecke steht.
Der immer da ist, ja.
Genau, da gibt es Klassenkameraden von dem Paul und der Millie, wo man eigentlich auch den DDR-Alltag an der Schule noch mal ganz gut mitkriegt. Das fand ich klasse. Und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ist das Ende ein bisschen anders aufgelöst als bei mir.
Es geht schneller.
Es geht vielleicht ein bisschen schneller, ja, ja. Genau. Ja. Also ich erzähle, glaube ich, ich erzähle dann noch die Wende. Der Film endet eigentlich damit, dass der Paul zu seinen Eltern in den Westen geht.
Genau, mit diesem Happy End. Ja. Die Oma ist nicht mehr ganz so cool wie bei Ihnen im Buch. Das hat mich ein kleines bisschen geärgert. Das ist ja bei Ihnen im Buch eine sehr schräge Type.
Das stimmt. Die Ketten raucht.
Die Kette raucht. Ja. Die darf jetzt im Fernsehen keine Zigarette mehr anfassen. Und ist einfach eine liebe Oma. Genau. Eine kluge, liebe Oma.
Ja.
Aber keine schräge Type mehr.
Das ist richtig. Aber das ist ja auch das Schöne. Dann hat man vielleicht noch Lust, das Buch zu lesen. Wenn man weiß, es ist nicht exakt das Gleiche.
Es ist nicht exakt das Gleiche. Und ein paar Figuren. Und man liest dann und man guckt vielleicht andere Dinge, ich habe jetzt beim Gucken auch eher noch so eine ganz zarte Liebesgeschichte zwischen Paul und Millie, die mir in dem Buch nicht so präsent gewesen ist, gesehen. Vielleicht habe ich in dem Buch einfach, man liest ja auch immer mit dem, was man erwartet, mit seinem Hinterkopf. Das war mir jetzt.
Also Sie wären ja ein Paar am Ende im Buch, ne?
Ja.
Ganz am Ende.
Ganz am Ende.
Im Epilog sozusagen.
Im Epilog,
ne?
Ja. Aber
während
des
Lesens. Als sie sich dann wiederfinden.
Als sie sich, ja.
Genau.
Und als er dann die Karte aus Amerika kriegt.
Richtig, genau.
Aber mehr verraten wir jetzt gar nicht. Was ist die Botschaft, die Sie Lesenden und den Kindern und den Erwachsenen, die sich den Film, die Serie angucken, mitgeben wollen?
Also für mich sind die Oma und auch der Onkel zwei sehr rührende Figuren, die unfassbar mutig sind. Und was sehr, sehr Gefährliches tun, sich auf etwas sehr Gefährliches einlassen, ja, um ihrem Enkelsohn zu helfen, zu seinen Eltern zu kommen. Und darin steckt also Zivilcourage, würde ich sagen. Ne? Und ich glaube, also das zieht sich bei den Erwachsenen durch. Und bei Paul und Millie ist es die Freundschaft, zu der sie erst finden müssen. Das Buch heißt ja nicht zufällig Im Labyrinth der Lügen.
Es wird sehr viel gelogen.
Es wird sehr viel gelogen.
Aus unterschiedlichen Gründen.
Genau. Der Redakteur vom ZDF hat damals alle Stellen unterstrichen, wo gelogen wurde im Buch. Und hat das für seine Dramaturgie dann benutzt, ne, was ich sehr klug fand. Und das heißt, man muss einfach gucken, wer ist wirklich mein Freund, wer ist der Feind? Weil als ich das Buch schrieb, war ja auch diese Zeit, wo die Menschen zum ersten Mal ihre Akten lesen konnten. Und da gab es ja viele Geschichten, die höre ich bis heute, von besten Freunden, die dann einen verraten haben. Ich meine, das prägt eine Gesellschaft.
Das kommt in dem Buch ja auch auf so eine ganz besondere Art und Weise mit vor. Auch eine sehr ehrliche Geschichte, wie ich finde. Vielen ist es so gegangen, wie dem Vater von Millie da in dem Buch, glaube ich. Ja. Und die können wahrscheinlich viele so empfinden. Sie zeichnen nicht so viel Schwarz-Weiß, sondern viel eben Wirklichkeit, die nicht schwarz und nicht weiß war, sondern in dem Grau, in dem wir gelebt haben. Jetzt das weiß ich nicht äußerlich gemeint.
Das sehe ich als ein großes Kompliment, weil ich denke, man sieht es ja auch in der Politik, diese Gefahr, dass wir ganz schnell in diese Schwarz und Weiß abgleiten. und nicht den Blick für die vielen feinen Zwischentöne haben. Mhm. Ne? Und das ist aber da, wo sich das eigentliche Leben abspielt.
Mhm. Mhm. Warum hat es so lange gedauert, wenn ich das jetzt nochmal zeitlich, 85 haben Sie erzählt, hat die Freundin Ihnen die Geschichte erzählt, dann waren Sie irgendwie nicht fertig mit der Geschichte, dann waren das in den 90er Jahren, wenn ich das jetzt weiter rechne, dann haben Sie geschrieben, aber das Buch ist 2016 erschienen.
Genau, ich hab tatsächlich auch erst 2014 mit dem Schreiben angefangen. Ja, zum einen, weil ich Andrea aus den Augen verloren hatte und ich hatte Skrupel, einfach ihre Geschichte aufzuschreiben, ohne vorher wirklich nochmal ein eindeutiges Okay von ihr zu bekommen. Na, das war mir ganz wichtig. Und ja, ich glaube, manchmal brauchen Geschichten ihre Zeit, bis sie auf einmal da sind. Mhm. Na, bis man sagt, okay, so und so möchte ich sie erzählen. Denn wenn man Geschichten zu früh erzählt, kann man sie auch kaputt machen. Und ich musste, glaube ich, erstmal die richtige Form dafür finden.
Mhm. Das Buch heißt Im Labyrinth der Lügen, so heißt auch die Serie. Es wird sehr viel gelogen, aus unterschiedlichen Gründen, das haben wir schon gesagt. Deshalb habe ich gedacht, wir müssen auch über das Lügen oder über Notlügen vielleicht reden. Ist die Maxime, du darfst nicht lügen, die falsche Maxime?
Das wäre auch wieder schwarz-weiß, oder?
Mhm, ja.
Nein, das sehe ich nicht so. Ich denke, man muss immer genau gucken, was sind die Umstände? Schade ich jemand, indem ich das tue? Schade ich mir selber? Also das muss man immer, ich glaube, das ist eine Frage des Abwägens. Aber wenn es möglich ist, wäre es schon schön, wenn man es schafft, das zu vermeiden. Ne? Aber Notlüge ist Notlüge.
Gerade wenn es um wirklich lebensgefährdende Zusammenhänge geht. Wer wird verraten?
Genau, also der Onkel und die Tante lügen ja den Paul auch an, indem sie ihm nicht erzählen, was die Wahrheit ist. Der Onkel erfindet ja eine Geschichte nach der anderen für den Paul.
Ja, das ist wunderschön zu lesen, weil es natürlich auch als Leser oder als Leserin kommt man da ganz schnell in die Geschichte von Ishtar und ihre Reise ins Totenreich, in die Unterwelt genau. Und sowas, weil das am Ishtar-Tor im Pergamon-Museum spielt und ein Stein und die ewige Jugend. Richtig. Und alles sowas. Es ist alles eine Lüge. Es ist alles eine Notlüge, die der erfindet. Und da geht es aber ja auch ganz viel um Vertrauen. Und Paul, die Hauptfigur, ist stinksauer, dass seine Oma und sein Onkel ihm nicht vertrauen. Sollten Kinder häufiger ins Vertrauen gezogen werden, sollte man genau solche Situationen vermeiden? Was meinen Sie?
Also in dem Fall in der Geschichte, hätte ich gesagt, haben Onkel und Oma richtig gehandelt. Denn ein Versprecher von Paul und alles wäre aufgeflogen.
Aber auch ein Versprecher vom Onkel oder von der Oma und alles wäre aufgeflogen.
Das ist richtig, aber ich glaube, die hatten es noch eher geschafft, das Geheimnis zu wahren. Mhm. Und ich denke, man darf Kindern Geheimnisse nicht anvertrauen, die sie vielleicht so nicht tragen können. In dem Fall war es deswegen gerechtfertigt. Mhm. Aber wenn es um andere Dinge geht, finde ich schon, dass man den Kindern die Wahrheit sagen muss. Also wenn es um familiäre Situationen geht oder sowas. Du bist adoptiert oder keine Ahnung, ne, sowas in diese Richtung.
Ja, ich habe das da rausgelesen und ich fand es auch sehr schön. Ich fand das in der Serie filmisch sehr gut umgesetzt, dass der Paul da eben auch so richtig sauer ist, dass da die Türen geknallt werden. Mhm. Dass das nicht immer nur der Held ist, sondern dass der einfach auch sagt, ihr kotzt mich an. Ich glaube, das sagt er irgendwann mal auch so.
Ja,
ihr könnt mich alle mal. Ja. Genau, das sagt er.
Absolut. Der fühlt sich ja zutiefst verraten. Aber trotzdem begreift er irgendwann, warum das der Fall, warum das so gelaufen ist. Ne?
Wie sind Sie selbst damit umgegangen? Sie haben selber einen Sohn, der ist vorhin schon mal kurz angesprochen worden, wegen der Muskeltiere. Ich musste sehr schmunzeln, dass er das auch gesagt hat, wie wahrscheinlich alle Kinder. Ich weiß nicht, wer das mal richtig gesagt hat, dass die französischen Muskeltiere eben ohne L sind, aber ihre Geschichten sind eben die Muskeltiere. Wie hat der auf so eine Geschichte reagiert?
Der war schon 13 und dann war er zu cool, um das zu lesen. Aber er ist damals nachts oder abends mit mir ins Museum gegangen. Und das fand er ziemlich klasse. Das heißt, er wusste, um was es bei einer Geschichte geht. Aber man darf nicht unterschätzen, Kinder von Schriftstellern.
Ne? Die sind genervt von der ewigen Schreiberei ihrer Eltern.
Aber als er jünger war, habe ich ihm natürlich immer die Manuskripte vorgelesen, bevor sie in den Verlag gingen. Und da wollte er, glaube ich, irgendwann nicht mehr die Geschichte hören. Vielleicht, wenn er mal erwachsen ist, liest er das. Also er ist jetzt 22, aber wenn er älter ist, liest er vielleicht eines Tages mal meine Bücher, die dann später erschienen sind.
Mhm. Aber die Muskeltiere, die hat er gelesen. Und wie fand er das, dass ja auch ganz klar ist, dass er auf die Musketiere zu Muskeltieren gemacht hat? Wie findet er das?
Ja, das hat ihm schon gefallen.
Das hat ihm gefallen, ja.
Aber er kennt das ja von klein auf, dass viele Bilderbücher, die ich geschrieben habe, die sind ja auch von ihm inspiriert. Denn es war so, als er klein war, hatte er nie Lust, schlafen zu gehen. Aha. Und da habe ich schließlich irgendwann Licht ausgemacht und gesagt, pass auf, Geschichte im Dunkeln. Das war bei uns das geflügelte Wort.
Und dann konnten Sie aber nicht vorlesen.
Und naja, dann sagte er mir irgendein Stichwort. Und gehen wir nochmal zurück zur Drachengeschichte. Da sagte er, da war er 4 oder 5. Ich möchte die Geschichte hören von einem Drachen, der Menschen frisst.
Und dann schöne Einschlafgeschichte.
Ja, super, genau. Und dann fing ich halt an zu improvisieren. Und daraus ist dann tatsächlich diese erste Bilderbuchgeschichte entstanden. Und so sind viele Geschichten entstanden, dass irgendeine Situation war, wo er mir ein Stichwort gab und ich einfach improvisierte. Mhm. Und viele Bilderbücher sind, glaube ich, dadurch gekommen. Oder auch ein Kinderroman auch, ja, damals.
Weiß Ihr Sohn das?
Ja, das weiß er.
Das weiß er.
Der sagt dann aber, ja, ich kenne das schon, Mama.
Ich kenne das schon und er hat noch nicht gesagt, Mama Tantiem.
Noch nicht.
Ich habe dich erst auf die Idee gebracht.
Genau.
Ja. Sie sind Kinderbuchautorin. Ich habe irgendwo mal gehört von anderen Kinderbuchautorinnen, dass sie in der Verlagslandschaft, in der Literaturlandschaft immer noch so ein bisschen als Menschen zweiter Klasse, auch was die Bezahlung angeht, behandelt werden. Ist das immer noch so? Fühlen Sie sich auch so?
Das ist immer noch so. Also es ist hier und da besser geworden. Es gibt Festivals, die das mehr wertschätzen können und sagen, ja, wir zahlen euch etwas mehr, noch immer nicht ganz so viel, wie wer Literatur schreibt für Romane oder so.
Aber das Labyrinth ist ja auch ein Roman.
Ja, aber für Kinder. Wir haben aus irgendeinem Grund, der völlig Banane ist, hier diese Zweiteilung. Ne? Mhm. Das, was für Kinder gemacht wird, ist in den Köpfen einiger weniger wert als das, was für Erwachsene geschrieben wird. Siehe die letzte Bemerkung von Herrn Merz, ne? Habeck gegenüber.
Ach so, ja, der Kinderbuchautor als Beschimpfung, ja.
Genau,
ja.
Kinderbuchautor als Beschimpfung. Ich meine, das sagt doch auch schon einiges, ne? Mhm. Und das ist, also ich finde es ich kann es selber nicht ganz fassen, denn ich schreibe das Beste, was ich nur produzieren kann für Kinder. Ich finde, Kinder verdienen große Literatur, gute Literatur. Mhm. Denn
das war ja auch ein bisschen Ihr Impuls, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Sie gesagt haben, das kann ich besser.
Ja, zum Beispiel. Ja. Ne? Mhm. Und wie sollen wir später die Leser heranhaben für die Erwachsenenliteratur, wenn es keine gute Kinderliteratur gibt. Ne? Mhm. Wir haben ja jetzt schon ein Riesenproblem damit, dass wir Generationen haben, die alle nicht mehr an Eltern, die nicht mehr genügend vorlesen und auch daher Kinder, die nicht mehr viel lesen.
Sie haben das jetzt schon eine längere Zeit gemacht. Sie sind schon lange Kinderbuchautorin. Welche Veränderungen, vielleicht bleiben wir da noch mal einen Moment dabei, welche Veränderungen beim Leseverhalten, beim Vorleseverhalten beobachten Sie?
Ich sehe, dass die Kinder in den letzten 3 Jahren, vor allem 4 Jahren, wesentlich unkonzentrierter geworden sind.
Was markiert diesen Bruch vor 3, 4 Jahren?
Also ich vermute, dass mit Corona und den Schließungen der Schulen das angefangen hat, dass die Kinder viel mehr Zeit vor den PCs verbracht haben. Mhm. Und das führt dazu, dass sie diese schnellen Bilder, diese ständigen Reize und auch Überreizungen, wie ich finde, gewohnt sind. Ne? Und dadurch diese Fähigkeit innezuhalten, sich langsam etwas zu erarbeiten, wie das Lesen oder eine Geschichte, dass ihnen das zunehmend abhanden kommt. Und das ist für meine Begriffe eine große Tragödie für dieses Land und für unsere Kultur und auch vor allen Dingen, was die Bildung betrifft. Da sehen wir doch durch die PISA-Studien schon das Resultat davon.
Was kann man dagegen tun?
Also für mich sind die Eltern das absolute Vorbild. Und wenn die Eltern den Kindern signalisieren, das Handy oder der Computer ist wichtiger als du, ist wichtiger als das Vorlesen, dann ist das doch eine ganz klare Botschaft, die sie ihren Kindern vermitteln. Und das nehmen die Kinder in sich auf. In dem Moment, wo Lesen wieder ein hohes Gut wird oder eine Sache, die total in ist und die nicht jeder machen darf oder irgendwie, wir müssen uns da was überlegen. Ne?
Verbietet das Lesen.
Verbietet das Lesen, genau. Nur heimlich. In dem Moment wird das vielleicht wieder attraktiver. Und wenn Eltern begreifen, wie schön es ist, ihrem Kind vorzulesen. Dieser Moment, wenn man abends zusammen im Bett liegt oder auf der Couch, das Kind im Arm, das Buch in der Hand und eintaucht in eine Geschichte. Das ist doch herrlich. Also ich habe das geliebt als Mutter. Das war das Schönste und ich war wirklich traurig, als mein Sohn dann irgendwann selber alleine weiterlesen wollte.
Aber Sie haben ja jetzt genug Publikum, was auch darauf dankbar ist, dass Sie Geschichten vorlesen.
Das ist so. Und vor allen Dingen, was dann auch passiert, gerade durch die Muskeltiere, die ja sehr, sehr, sehr beliebt geworden sind, dass bei Lesungen die Eltern zu mir kommen, die dann auch zu den Lesungen kommen, weil ich finde es super, wenn Eltern bei den Lesungen dabei sind. Ich sage auch bei den Schulen immer, wenn es möglich ist und die Eltern Zeit und Lust haben, sollen sie kommen, sollen das erleben, wie es ist, ja, wenn einem vorgelesen wird.
Weil es ist ja auch, ich bedauere das ja sehr, dass meine Kinder nicht mehr klein sind, dass ich jetzt nicht mehr so aktiv Bücher für kleine Kinder kaufe und lese und angucke, weil es ist auch für Erwachsene immer ein Gewinn. Ich habe ganzen Schrank voller Kinderbücher, die ich selber sehr liebe, weil es so schön erzählte Geschichten sind.
Genau. Und kluge Kinderbuchautoren können auf zwei Ebenen erzählen. Das heißt, auf der Ebene für die Kinder, wo es funktioniert, und auf der Ebene für die Erwachsene. Ich muss sagen, das ist auch mein Ziel. Und ich bin immer erfreut, wenn ich höre, es hat geklappt. Wenn dann Eltern zu mir kommen und sagen, wir streiten darüber, wer heute Abend weiter vorlesen darf. Oder mein Mann hat gesagt, erst wenn er zu Hause ist, dürfen wir weiterlesen und so. Also wenn ich das von den Eltern zurückgemeldet kriege, bin ich glücklich. Ne?
Ich habe ja das große Glück, dass meine jüngere Tochter mir jetzt vorliest, was ich ganz großartig finde.
Oh, wie schön.
Ja, das ist ganz wunderbar. Brauchen Sie, wenn Sie schreiben, wenn Sie quasi auch so auf Doppelebenen schreiben, ein konkretes Gegenüber, also eine Vorstellung von Zielgruppe für den, die Sie schreiben?
Also ich glaube, ich habe die Kinder irgendwie sehr nah bei mir. Und dadurch, dass ich ja auch regelmäßig Lesungen mache. Und
aber Oma sind Sie wahrscheinlich noch nicht, ne?
Nein, leider noch nicht. Aber ich bin Tante einer Dreijährigen. Mhm. Und dadurch, dass ich die immer mal wieder hüte, ne, also relativ regelmäßig, bin ich der Altersgruppe auch relativ nah. Mhm. Ne?
Sie haben sie nahe bei sich, haben Sie gesagt. Und das ist aber, bleibt konstant Ihre... Ja, Zielgruppe ist ein doofes Wort. Das sind die Menschen, für die Sie schreiben, als allererstes. Und die haben Sie auch im Kopf, wenn Sie schreiben.
Also wenn ich ehrlich bin, habe ich erstmal die Suche nach der Geschichte im Kopf als erstes. Um was geht's eigentlich in dem nächsten Buch? Und dann gucke ich mir die Figuren an. Was sind das für Figuren? Und dann fange ich einfach an, drauf loszuschreiben. Ich glaube, dass die Kinder unbewusst bei mir sind und die Eltern auch. Ja, dass ich das vielleicht doch so verinnerlicht habe, dass ich gar nicht so furchtbar viel drüber nachdenke. Aber wenn ich dann auch noch mal den letzten Schliff mache und noch mal rübergehe, finde ich es ganz wunderbar, wenn ich auch Kinder habe, denen ich das mal laut vorlesen kann und gucke, wo reagieren die, wo lachen die. Ne? Das ist alles ganz, ganz wichtig.
Gibt es da so Momente, wo Sie denken, warum lachen die jetzt hier? Und warum lachen Sie hier nicht? Das ist doch sowas von lustig.
Na, ich glaube, ich kann das inzwischen ganz gut einschätzen, was denen Freude macht.
Das funktioniert, ja.
Das funktioniert, ja. Richtig. Was ich manchmal nicht ganz richtig einschätze, ist zum Beispiel, ich habe ein Muskeltierband über Aberglaube gemacht. Und der spielt am Freitag, den 13. Und ich bin manchmal echt überrascht, dass es viele Kinder inzwischen gibt, die nicht mehr wissen, was Aberglaube ist. Mhm. Und da merke ich, okay, da verändert sich was in der Gesellschaft. Ne? Mhm. Sachen, mit denen ich als selbstverständlich aufgewachsen bin, die gibt es so nicht mehr.
Das ist eine spannende Entwicklung, zumal wir ja genug ja auch in der Politik beobachten, wie Faktenverschiebungen stattfinden.
Absolut.
Wo dann Dinge, die Glaubenssätze sind, plötzlich zu Wahrheiten werden sollen. Und man diese Verwischung zwischen dem Faktischen und dem Nicht-Faktischen stattfindet, findet das da auch schon statt? Aus ganz anderen Gründen.
Aus ganz anderen Gründen, aber gewissermaßen. Ne?
Ist das das Feld, auf dem das dann funktioniert mit den Fake News?
Tja, das fragt man sich. Also ich habe zum Beispiel, ich spreche auch viel mit Lehrern oder auch, wenn ich war mal bei der Heilbronner Stimme eingeladen, die erzählten, dass sie in Schulen gehen, um über Zeitungen zu sprechen, weil sie sagen, dass die Kinder heutzutage oft nicht mehr den Unterschied wissen zwischen einer Nachricht und einer Anzeige zum Beispiel und Werbung. Ne? Mhm. Oder dass wir eigentlich unsere Kinder dringend darin schulen müssen, wie man gut mit dem Internet umgeht. Ne? Dass man also das, was sie sagen, erkennt, was ist Fake News, was muss ich hinterfragen, wo ist die Quelle dieser Nachricht hier. Ja, und manchmal ist so eine Quelle ziemlich gut versteckt, weil mit KI inzwischen natürlich, weiß ich, bekannte Zeitschriften, Medien auch gedoppelt werden können. Nachrichtensprechern kann man Stimmen geben, ihre Stimmen geben und sie sagen etwas, was sie nie gesagt haben. Ja. Es ist leider Gottes sehr, sehr viel möglich heutzutage. Und das heißt, wir müssen unsere Kinder wirklich, was das betrifft, zur Aufmerksamkeit, zu klugen Lesern dieses Netzes auch bilden.
Mhm. Technik ist ein gutes Stichwort. Wie verändert das die Arbeit für Sie? Können Sie eine KI fragen, mal mir doch mal ein Bild, ein Moffelbild oder ein Muskeltier, mal mir ein Pikondu im Schwimmbad?
Nein. Nein, ich würde sagen, man sieht auch ganz klar immer, wo die Grenzen der KI sind. Ne? Und man erkennt dann auch, dass zum Beispiel, wenn KI benutzt wird, um einen Autor anzukündigen und dessen Lesung, dass da ganz oft auch ganz viel Quatsch erzählt wird, weil die Informationen nicht stimmen, die da gegeben werden. Die KI ist also noch nicht so weit, soweit ich das sehen kann, dass sie genügend Informationen hat, um wirklich präzise zu arbeiten in allen Feldern.
Mhm. Wenn Sie an Ihren Reihen arbeiten, also an der Muskeltierreihe oder an -3, dieser süßen Dino-Geschichte, ich weiß nicht, die Muskeltiere, das sind jetzt mehr als 10 Bände, ganz
13.
Bestimmt. 13 Bände, Freitag, der 13.
Genau, das ist der letzte.
Der 13. Band. Wie schwierig ist das, in so einer Reproduktion zu arbeiten, wo es ja ganz klare Erwartungen gibt? Das muss eine Geschichte sein mit diesen Figuren, die alle Charaktere haben. Wie schwierig ist das für Sie, das dann quasi in die Unendlichkeit zu entwickeln?
Also ganz ehrlich, es wird zunehmend schwieriger, weil jede Geschichte ganz anders sein muss und ein anderes Thema auch hat. Und das ist immer mehr eine Herausforderung. Also ich habe jetzt gerade den 14. Band geschrieben, der nächsten Herbst erscheinen wird. Also nicht dieses Jahr, sondern nächstes. Wir arbeiten jetzt an Büchern, Muskeltierbüchern für die ganz Kleinen. Und da habe ich schon gemerkt, ist eine Herausforderung. Also leichter wird's nicht.
Lieber eine neue Geschichte als...
Lieber eine neue, das ist leichter.
Woran arbeiten Sie gerade?
An einem Roman, in dem Fall im Erwachsenenbereich.
Im Erwachsenenbereich? Ja. Ist das eine Herausforderung für Sie als gestandene, als sehr erfahrene Kinderbuchautorin?
Überhaupt nicht, weil ich glaube, für mich ist es total wichtig, dass ich mich immer wieder herausfordere, dass ich nicht auf den betretenen, auf den schon sehr viel betretenen Faden laufe, sondern dass ich immer mal wieder mir was Neues suche, was ich noch nie gemacht habe. Und das hat einen Riesenspaß gemacht. Ist auch wird ein großes Buch, 440 Seiten, glaube ich. Aber das habe ich mit großer Freude gemacht. Schwieriger ist es nicht, nein. Man erzählt ganz anders. Man ist vielleicht sogar noch ein bisschen freier, weil es bestimmte Themen gibt, die für meine Begriffe tabu sind, wenn man für Kinder schreibt. Ne?
Zum Beispiel?
Sexualität, Gewalt.
Das können Sie jetzt mit behandeln und können Sie sagen, worum es geht? Was der Plot ist, der Sie verwandelt von der Kinderbuchautorin zur Erwachsenenautorin?
Also ich denke, die Zeit, die ich in Indien gelebt habe, war die Inspiration dafür. Und es erzählt die Geschichten zweier Frauen. Die eine kommt 1936 aus Deutschland nach Indien, weil sie einen Inder geheiratet hat, der damals dort in Berlin studiert hat, der Teil der Unabhängigkeitsbewegung war, die in Berlin ansässig war in den 20er Jahren bis zur Hitlerzeit. Und die andere Geschichte erzählt von einer Frau, die als Erwachsene nochmal nach Indien zurückkehrt. Denn sie hat als 12-Jährige in Indien gelebt, in der gleichen Straße wie diese andere Frau. Mhm. Und die Schicksale dieser beiden Frauen werden parallel erzählt, denn sie sind sich begegnet, als die eine 12 ist und die andere schon eine ältere Frau. Und diese ältere Frau war ein wichtiger Einfluss auf die Jüngere und auch umgekehrt. Und wie sich ihre Geschichten so verweben, das erzählt der Roman.
Und das ist ein bisschen dann wahrscheinlich auch inspiriert von Ihrer Geschichte.
Genau.
Als 12-Jährige waren Sie auch in Indien. Sie kennen diese Perspektive.
Richtig.
Da war noch viel in Ihnen, was aufgeschrieben sein wollte.
So ist es, ja.
Ja. Welche Spuren, können Sie das beschreiben, hat diese, ich scheue mich immer vor dem Begriff, der mir so auf der Zunge liegt, unstete Kindheit, diese ortlose Kindheit, ortlos ist es ja auch nicht gewesen, aber diese Kindheit mit den vielen Ortswechseln, welche Spuren hat die in Ihnen hinterlassen?
Ich glaube, ganz unterschiedliche. Zum einen, dass ich sehr früh gelernt habe, dass man eigentlich mit jeder Situation auch fertig wird, auch klarkommt. Ich habe gelernt, keine Angst vor dem Fremden zu haben oder vor dem Neuen und auch vor der Unsicherheit, weil das Leben immer einen Weg findet, wie sich die Dinge dann auch auflösen. Ich habe dann zum Beispiel, wenn das Goethe-Institut mich fragte, ob ich in den Sudan gehen würde oder nach Nigeria, habe ich sofort gesagt, mache ich. Also ich hatte nie Berührungsängste, in andere Kulturen zu gehen. Und ich habe als Kind sehr früh gelernt, was es bedeutet, ein Weltbürger zu sein. Dass wir alle miteinander verbunden sind. Das habe ich auf allertiefster emotionaler Ebene erlebt, weil ich von klein auf Freunde aus so vielen Ländern hatte. Und das war eine für mich ganz wichtige Erfahrung. Das andere ist natürlich, dass wenn man keine Wurzeln hat, wir sind ja sogenannte Third Culture Kids, ne? Das heißt, zum Beispiel, ich habe in Indien ein Gefühl von zu Hause gehabt, bin dort dann weg und nach Deutschland, fühlte mich dort erstmal fremd. Und gehörte weder in die eine noch in die andere Welt irgendwann. Das heißt, ich brauchte dann, bis ich in Deutschland angekommen bin, innerlich auch. Und daraus irgendwann mein Zuhause machen konnte. Und uns nennt man die Third Culture Kids, also die Kinder, die quasi eine dritte Kultur bilden, weil wir überall und nirgends zu Hause sind. Und das hat seine Stärken und natürlich auch seine Schattenseiten.
Ne? Es gibt so ein schönes Zitat von Heinrich Böll: Nach Hause kommt man, wenn einem die Orte ausgehen. Wo fühlen Sie sich jetzt zu Hause?
Also ich denke, ich habe es ja am Anfang gesagt, erst einmal in mir selbst. Aber ich fühle mich, das ist wirklich schwer. Ich fühle mich einerseits natürlich in Berlin total zu Hause. Ich lebe hier seit vielen, vielen Jahren. Mein Kind ist hier groß geworden. Und gleichzeitig, wenn ich in die USA gehe, wenn ich nach Indien gehe, ich habe überall in so vielen Ländern auch immer wieder das Gefühl, ja, wie schön, ich bin auch hier zu Hause. Ja,
ja, das. Wie fühlen Sie sich denn jetzt in der aktuellen politischen Situation?
Die macht mich ein bisschen traurig, weil ich denke, es ist so unnötig. Ich finde, Deutschland ist ein tolles Land. Ich finde, Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, wie wir sehen, wenn wir diese ganze weltpolitische Lage gerade betrachten, die ja ein Trauerspiel ist. Mhm. Und ich denke, dass wir diese Demokratie wirklich auf Händen tragen sollten und dass wir damit sehr, sehr achtsam umgehen müssen, damit wir sie nicht eines Tages verlieren.
Und die Freiheit, an vielen Orten sich heimisch fühlen zu können, wenn man den will.
Ja, genau.
Ist ja ein Teil dessen, was ich auch als Mensch mit einer Ostbiografie sage. Für mich ist das auch was ganz, ganz Wichtiges.
Ja, genau. Ich denke auch, je mehr wir durch die Welt reisen, je mehr sehen wir eigentlich auch, wie verbunden wir letztendlich alle miteinander sind. Ne? Mhm.
Sie leben jetzt in Berlin. Können Sie uns ein bisschen was über Ihren Alltag erzählen? Wie sieht Alltag einer Autorin, einer Kinderbuchautorin, aber die ja nicht nur Kinderbücher schreibt, Illustratorin, Regisseurin, Drehbuchautorin aus?
Also, da ja niemand da ist, der sagt, du musst um so und so viel Uhr mit der Arbeit anfangen, habe ich einfach meinen eigenen Rhythmus. Das heißt, jeder Tag ist vielleicht ein bisschen anders, aber was beständig ist, ist, wenn ich schreibe, dass ich immer morgens am liebsten schreibe.
Also Sie sind nicht der Nachtmensch. Ich habe dann gedacht, im Pergamonmuseum spielt ganz viel in der Nacht. Die ist vielleicht auch ein Nachtmensch.
Absolut nicht, nein. Also meine beste und kreativste Zeit ist tatsächlich gleich nach dem Aufstehen. Also das heißt, mein Lebensgefährte, der auch Schriftsteller ist, und ich, wir trinken erstmal einen Kaffee im Bett. Und dann geht er an seinen Schreibtisch und ich bin im Sommer auf einem Hängestuhl unterm Apfelbaum und schreibe. Und
mit einem Laptop auf den Knien?
Ja.
Der Orthopäde sagt, liebe Frau Krause, so geht es nicht.
Ich weiß nicht warum, das ist mir am liebsten. Oder ich bin auf der Couch und schreibe auf dem Laptop.
Nicht wirklich rückenfreundlich.
Also bis jetzt ist mein Rücken noch total in Ordnung.
Sehr gut.
Und dann bin ich meistens noch, dann spiele ich Tennis oder im Sommer sind wir schwimmen im See und jeden Tag gewesen. Ja. Was mache ich noch? Im Garten arbeiten, Freunde treffen, was man alles so macht. Aber die regelmäßige Arbeitszeit ist meistens circa 4-5 Stunden schreiben. Und wenn der Herbst kommt, ist auch die Zeit der Lesereisen und das Frühjahr, wo ich dann auch unterwegs bin, in verschiedenen Städten in Deutschland. Und manchmal werde ich auch ins Ausland eingeladen. Das ist so unterschiedlich. Da gibt es keine Regeln sozusagen. Mhm. Ne? Aber das ist das Schöne.
Was ist das Schöne am Tennisspielen?
Man muss den Kopf total leer machen. Man ist total im Hier und Jetzt. Und wenn ich vom Schreiben komme und dann ins Tennisspielen gehe, brauche ich einen kleinen Moment. Aber die totale Konzentration, die Koordination Hand-Auge mit dem Ball und die Bewegung, ne? Das über den Platz fliegen, herrlich, das liebe ich.
Ja, auch eine große Schnelligkeit, muss man sehr reaktionsschnell sein.
So ist es, aber das ist doch super.
Ja.
Also ich denke, ich bin ja jetzt 63 und ich denke, das ist das Schönste überhaupt, dass man, egal wie alt man ist, so lange wie möglich in Bewegung bleibt. Ne?
Und machen Sie es immer draußen?
Im Sommer jetzt ja, aber wenn der Herbst kommt, müssen wir leider in die Halle ziehen.
Man kann im Winter kann man das nicht draußen spielen. Nee. Ich weiß gar nicht. Ich habe noch nie sowas gemacht, deshalb frage ich das so. Ja. Nein. Ich habe noch nie so einen Schläger in der Hand gehabt.
Ist herrlich. Ich kann es nur empfehlen.
Gut, vielen Dank. Bevor wir in die Schlusskurve fliegen, Anlass für das Gespräch ist die Verfilmung Ihres Romans Im Labyrinth der Tränen, der Lügen, nicht der Tränen.
Das ist wegen dem Tränenpalast.
Wegen des Tränenpalastes, der kommt ja da aber gar nicht vor.
Weil doch, der kommt vor. Das ist...
Der kommt, ja, doch, er kommt vor.
Der Tränenpalast, so heißt eigentlich die Stelle, wo man sich verabschiedet, wenn man noch
Bahnhof Friedrichstraße.
An der Friedrichstraße, bevor man nach West-Berlin geht. Genau. Oder,
ne? Ja. Aber der Austausch findet ja an der Chausseestraße statt, nicht dort. Ja. Ich wollte gerne wissen, welche Reaktionen haben Sie von denen bekommen, die sehr intensiv mit der Geschichte betraut waren? Also Andrea zum Beispiel, die dann ja diese Geschichte jetzt gesehen hat und leider, ja, der Nachtwächter, der lebt nicht mehr, haben Sie erzählt.
Richtig, ja.
So. Was haben die gesagt oder welche Reaktionen gibt es von Menschen, die so nah dran waren auf jetzt die Verfilmung?
Also ich denke, es hat allen gefallen. Auch der Nachtwächter hat natürlich ein Buch damals bekommen.
Da das Buch hat er ja noch gelesen.
Ja, das hat er damals gekriegt. Die Serie hat er leider nicht mehr gesehen. Ne?
Und Andrea?
Andrea, jetzt weiß ich nicht, ob sie die ganze Serie schon gesehen hat, aber das hat bei ihr eher persönliche, gesundheitlich bedingte Gründe. Ne? Aber ich habe ihr schon geschrieben und ich denke, wir werden demnächst sprechen, dann werde ich es erfahren.
Was ist die Botschaft, die Sie den Zuschauenden jetzt mitgeben wollen? Jetzt nochmal mit dieser Geschichte, den Eltern, den Kindern, und vielleicht unterscheidet sich das auch bei Eltern und Kindern, das, was Sie ihnen mitgeben wollen mit dieser Geschichte?
Vielleicht für die Eltern und dann indirekt auch für die Kinder, um das zu wiederholen, nochmal der Gedanke, wir haben eine Demokratie jetzt. Aber es war mal anders und das sollte man nicht vergessen. Und das wollen wir vielleicht auch nicht wieder zurückhaben. Und deswegen müssen wir sehr achtsam sein.
Eine sehr klare Botschaft. Sie sind Jahrgang 1960, Sie sind hoch erfolgreich. Ihre Figuren sind ikonisch. Was ist jetzt dominierender, wenn Sie... Sie haben vorhin dieses schöne Bild der Seele als Wohnung mit dem Gang und den vielen Zimmern aufgemachte, gezeichnet. Was ist da bei Ihnen jetzt dominierender? Die Sorge, dass Sie nicht mehr in alle Zimmer kommen, dass Sie also noch ganz viele Geschichten haben, die Sie gar nicht mehr erzählen, oder dass Ihnen irgendwann die Ideen ausgehen?
Ich glaube, diese Sorge habe ich überhaupt nicht.
Welche haben Sie nicht?
Dass mir die Ideen ausgehen oder ich in die Zimmer nicht komme. Ich glaube, ich fühle mich da eigentlich sehr verbunden. Und ich denke auch, solange wie man sich als Autor mit dem Leben verbunden fühlt, gehen einem auch nicht die Geschichten aus, weil es so viel zu erzählen gibt eigentlich.
Dann ist die Sorge wahrscheinlich größer, nicht mehr genug Zeit zu haben für alle Geschichten, die Sie noch im Kopf haben.
Ich glaube... So denke ich gar nicht. Ich denke einfach, die Zeit, die ich habe, die werde ich weiter so leben wie bisher. Es fühlt sich alles richtig und gut an. Und ja.
Was ist im Moment das präsenteste Gefühl in Ihrem Leben?
Tatsächlich die Freude an jedem Tag, den ich lebe.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Freuen wir uns an jedem Tag, an dem wir leben.
Ja.
Mit Ute Krause geht das. Geht das ein bisschen leichter mit ihren Figuren von den Muskeltieren, aber eben auch mit der Geschichte von Paul im Labyrinth der Lügen, die man sich angucken kann, die man lesen kann und wo man für alle, die hier groß geworden sind, ja auch ein Stück eigene Geschichte nochmal reflektieren kann. Mir ist das so gegangen. War ganz wichtig. Vielen Dank, Ute Krause.
Es war mir eine Freude.
Mir auch.
Ihre Geschichte von Paul im Labyrinth der Lügen kann man sich beim Kika in der Mediathek ansehen. Und unser Gespräch für den MDR Sachsen Sonntagsbrunch in der ARD Audiothek jederzeit hören und immer wieder hören. Und weil mit Ute Krause eine Frau zu Gast war, die berühmt ist für ihre mutigen Mäusegeschichten, passt der Hinweis, dass sie hier in der ARD Audiothek von uns auch jede Menge andere tierische Geschichten bekommen. Elefant, Tiger und Co. als Podcast. Auch wenn Mäuse da eher selten Thema sind. Die gibt's bei Ute Krause und die heißen in ihren Büchern, das finde ich ja besonders lustig, nach Käsesorten. Mäuse, die nach Käse heißen. Deshalb bitte als kurze Zugabe, Ute Krause, einen Käsetipp.
Was sollte man unbedingt mal probieren? Der Gruyère ist jetzt ja nicht so ganz ausgefallen. Ja, haben wahrscheinlich viele schon mal gegessen.
Was mir so einfällt, ist Cherrytomaten, Pikandu und Minzeblätter. Und dazu ein bisschen Olivenöl und Balsamico.
Ich werde es bald probieren. Vielen Dank auch gerne dafür. Danke.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.